Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Donnerstag, den 22. Mai. Polizei, Gefängnis, Grenzen. Alles abschaffen, das fordert der Abolitionismus.
Aber gesamt geht es Abolitionistinnen um die radikale Transformation eines kapitalistischen Gesellschaftssystems.
So die Sozialwissenschaftlerin Vanessa Thompson im Rabe Info Talk. Morgen tritt sie in Bern auf. Wir haben uns mit ihr getroffen. Sie ist Schwerpunkt der heutigen Sendung und am Mikrofon ist Simon Keller.
Rabe Info.
Das ist der Ausblick auf die heutige Sendung und wir kommen nun zu den Nachrichten des Tages. Zuerst ins Ausland. Die israelische Armee hat im besetzten Westjordanland nach eigenen Angaben Warnschüsse in Richtung einer Diplomatendelegation abgefeuert, Sarah Heinzmann.
Es habe sich um Warnschüsse gehandelt, weil die Diplomaten von der vorgesehenen Route abgewichen seien, erklärte die israelische Armee. Sie äußerte zugleich ihr Bedauern über den Vorfall. Die EU-Außenbeauftragte Katja Kallas und mehrere europäische Staaten verurteilten den Vorfall und forderten sofortige Aufklärung von Israel.
Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in der Nähe des jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington getötet worden.
Das teilt die US-Ministerin für innere Sicherheit auf der Plattform X mit. Nach den tödlichen Schüssen wurde der mutmaßliche Täter festgenommen, wie die Polizeichefin der US-Hauptstadt Pamela Smith vor JournalistInnen sagte.
Der ukrainische Politiker und Jurist Andriy Portnov wurde gestern in Madrid auf offener Straße erschossen.
Das berichtet der britische Guardian und die Tagesschau. Medienberichten zufolge hatte er zuvor seine Kinder zum Unterricht in die Privatschule gebracht. Medien in Kiew bestätigten die Tat unter Verweis auf Quellen in ukrainischen Sicherheitskreisen. Andriy Portnov war einer der engsten Berater des pro-russischen ukrainischen Ex-Präsidenten Janukowitsch.
In die Schweiz. Der Bundesrat bewilligte 20 Millionen Franken für die humanitären Bedürfnisse der palästinensischen Bevölkerung.
Das hat der Bundesrat gestern beschlossen. 4 humanitäre Organisationen, die sich für die PalästinenserInnen in den besetzten Gebieten einsetzen, werden mit einem Beitrag von 9 Millionen Franken unterstützt. Ein Beitrag von 10 Millionen ist für die UNRWA in Jordanien, im Libanon und in Syrien bestimmt. Die SP begrüßt die Freigabe der Gelder an das UNO-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Die Partei kritisiert aber, dass diese Gelder nicht für Gaza eingesetzt werden sollen. Zudem sei die Stellungnahme des Bundesrates gegen die Völkerrechtsverletzungen von Netanyahus Regierung ungenügend. Die SP erwarte, dass sich die Schweiz den klaren Haltungen unserer Nachbarländer anschließe, so die Partei in einer Medienmitteilung.
Gestern hat das Bundesgericht nach einer öffentlichen Urteilsberatung einen historischen Entscheid gefällt.
Die Integrationskriterien für die Einbürgerung müssen in einer Gesamtwürdigung betrachtet werden. Die Einbürgerung dürfe nicht aufgrund eines einzelnen Bagatelldelikts, im vorliegenden Fall ein Selbstunfall im Straßenverkehr, verweigert werden. Der Entscheid sei ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen Bürgerrecht, wie es die Demokratieinitiative fordere. Das teilt die Vierviertel-Initiative in einer Medienmitteilung mit.
In den Kanton Bern, Rechtsextreme auf dem Schulhof.
Die Gruppierung Junge Tat trainierte Gewaltszenen auf dem Schulhausplatz in Lenk. Das berichtet das SRF-Regionaljournal. Ende April hat die Gruppierung ein Trainingslager mit rund 40 Anwesenden im Berner Oberland organisiert. Mit dabei war auch ein Anführer der identitären Bewegung Schwaben. Dieser gilt als gesichert rechtsextrem und wird vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet. Weder der Vermieter der Unterkunft noch die Gemeinde hätten gewusst, dass es sich um VertreterInnen der Jungen Tat handelt. Während des Camps hätten sie auf dem Schulgelände gewaltvolle Konfrontationen einstudiert. Für die Nutzung des Schulhausplatzes hätten die Gruppierung keine Bewilligung eingeholt.
Und noch eine Nachricht aus Bern.
Der Berner Konzertveranstalter B-Flat startet ein Crowdfunding. Grund ist ein Defizit von 93.000 Franken. Das berichtet der Verein B-Flat in einer Medienmitteilung. Trotz finanzieller Krise hat das B-Flat beschlossen, in der Progerturnhalle zu bleiben. Die Geschäftsstelle werde aber von 4 auf 2 Personen reduziert und die Ticketpreise erhöht.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Morgen Freitag wird es etwas freundlicher. Es zeigt sich die Sonne. Es bleibt sonnig mit vereinzelten Wolken am Himmel und Höchstwerten von 16 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Polizei, Gefängnis, Grenzen. Alles abschaffen, das fordert der Abolitionismus. Diesen Monat erkundet eine Veranstaltungsreihe all dies in der Anstatt in Bern. Die Sozialwissenschaftlerin Vanessa Thompson spricht über die theoretischen Hintergründe des Abolitionismus. Und Sarah Heinzmann hat mit ihr darüber gesprochen.
Vanessa Thompson, Sie sind Sozialwissenschaftlerin und aktuell Assistenzprofessorin für Black Studies an der Queen's University in Kanada. Sie befassen sich mit abolitionistischen Theorien. Diesen Freitag werden Sie einen Vortrag über Abolitionismus hier in Bern halten. Der Abolitionismus, kurz gesagt, das ist eine Denkströmung, die die Überwindung von staatlichen Gewaltinstitutionen fordert. In den letzten Jahren hat dieser Abolitionismus ja viel Aufwind gewonnen und Sie haben 2022 einen Sammelband zu diesem Thema herausgegeben. Wann sind Sie denn das erste Mal in Kontakt mit dem Abolitionismus gekommen?
Ich glaube, explizit unter diesem Begriff wahrscheinlich wirklich später, vor meinem 20. Lebensjahr oder kurz danach. Ich glaube aber, die Themen des Abolitionismus, vor allem des neueren Abolitionismus, die sich sehr stark nochmal anhand von oder vor dem Hintergrund von Gefängnis, polizeilicher Repression und Gewalt oder auch Grenzgewalt zeigen. Aber diese Themen haben schon viel früher auch in meinem Umfeld eine Rolle gespielt. Ich bin in Deutschland groß geworden und da war aber auch das Thema Polizeigewalt, gerade bei migrantischen Jugendlichen, aber nicht nur, sowie Grenzgewalt mit Bezug auf befreundete Personen, die eine Fluchtgeschichte haben. Also das heißt, so die Polizei, Grenze, Gefängnis waren Institutionen und Gewaltformen, die eigentlich so in unterschiedlichen Lebensumständen, auch im persönlichen Umfeld, im befreundeten Umfeld, Umfeld von Genossinnen, eine Rolle gespielt haben.
Der Abolitionismus, der stellt ja an die Gesellschaft so etwas wie eine Maximalforderung. Gefängnisse, Grenzregime, die Polizei und vieles mehr. Sie meinten davor, diese Aufzählung, die ist nicht vollständig und das ist sehr viel verwobener, als es jetzt so scheint. Aber all diese Institutionen, die sollen überwunden und eben nicht nur reformiert werden. Die Denkerin Ruth Wilson Gilmore meint dazu etwa, der Abolitionismus setze voraus, dass wir eine Sache ändern, und zwar alles. Das bringt ja durchaus auch Widerstände und Schwierigkeiten und vielleicht auch Widersprüche mit sich. Wieso halten Sie den Abolitionismus zum jetzigen Zeitpunkt nichtsdestotrotz als die Theorie, die uns weiterhelfen kann, die Gegenwart zu verstehen?
Was eigentlich Gilmore meint mit diesem, muss sich eine Sache ändern, nämlich alles. Das zeigt schon, dass es bei Abolitionismus nicht einfach nur um Polizei, Gefängnis und Grenze geht. Es gibt einen Grund, warum die neueren Abolitionismen, und damit meine ich den Abolitionismus, der sich herausgebildet hat nach der formalen Abschaffung des Plantagenkapitalismus, also der Sklaverei, aber auch der Abolitionismus, der sich herausgebildet hat zu Zeit der formalen Dekolonisierung, also sprich der formalen Unabhängigkeit ehemals kolonisierter Länder. Dieser Abolitionismus ab Mitte des 20. Jahrhunderts fokussiert sich zunehmend auf Polizei, Grenze und Gefängnis. Und der neuere Abolitionismus kristallisiert diese Institution, weil vor dem Hintergrund des neoliberalen Strukturwandels diese Institutionen sich immer weiter aufblähen. Das heißt, vor dem Hintergrund des Rückzugs des sozialen Wohlfahrtsstaats sehen wir eine Ausbreitung oder eine Expansion von strafenden Institutionen oder Bestrafungsinstitutionen. Das heißt, Polizeibudgets werden höher, die Bevölkerung in den Gefängnissen wächst an, weil zunehmend soziale Problemlagen mit Strafe begegnet werden. Also eigentlich mit Strafe gemanagt werden, wenn wir das so wollen. Das ist so ein bisschen der, glaube ich, die Begründung, warum überhaupt Polizeigefängnis in dem neueren Abolitionismus so eine Rolle spielen. Weil geschichtlich kommt ja der Abolitionismus eigentlich woanders her. Also die Ausformung brutaler Gewalt hat auch immer eine Rolle gespielt. Also historisch kommt der Abolitionismus aus den Kämpfen gegen den Plantagenkapitalismus als Teil eines gesamtwirtschaftlichen Systems. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja, dass es dem Abolitionismus nicht nur um die Abschaffung der Polizei oder die Abschaffung des Gefängnisses geht, sondern das sind Kristallisationspunkte, an denen sich abolitionistische Kämpfe entzünden. Aber gesamt geht es Abolitionistinnen um die radikale Transformation eines kapitalistischen Gesellschaftssystems.
Sie haben es gerade schon angesprochen, der Abolitionismus, der hat seinen Ursprung in den Kämpfen gegen die Sklaverei. In den letzten Jahren, so wie ich den Diskurs mitverfolgt habe, hat der Abolitionismus in den USA nach dem rassistisch motivierten Polizeimord an George Floyd sehr viel Aufwind gewonnen, eben unter Slogans auch wie Defund the Police etc. Sie setzen sich jetzt auch dafür ein, dass der Diskurs auch in Europa breiter geführt wird. Wie genau lässt sich denn dieser Diskurs, der ja sehr stark auch an die US-amerikanischen Kontexte und die Geschichte davon geprägt ist, wie lässt sich dieser Diskurs auf den europäischen Kontext ummünzen?
Historisch ging es bei dem Abolitionismus nie nur um die USA. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Plantagenkapitalismus ist ein europäisches Projekt gewesen. Und der Abolitionismus war immer schon eine internationalistische Bewegung. Das heißt, Abolitionismus lässt sich gar nicht nur irgendwie auf Nordamerika, auch historisch nicht, reduzieren. Es gab abolitionistische Bewegungen in Frankreich, es gab abolitionistische Bewegungen in England, es gab aktive solidarische Streiks, ob das die Zuckerstreiks sind oder die Streiks der TextilarbeiterInnen in Verbindung mit den abolitionistischen Kämpfen auf den Plantagen. Also ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, historisch zu verstehen. Abolitionismus lässt sich nie nur auf einen Kontext beziehen. Und gegenwärtig sehen wir das eben auch, weil wir auch in Europa eine Tradition des neueren Abolitionismus haben. Das ist zum einen eine Tradition, die sich ganz stark so in der kritischen Kriminologie herausgebildet hat, wo es um die Forderung der Abschaffung des Jugendstrafrechts geht, wo es um die Forderung der Abschaffung von Gefängnissen geht. Es gibt aber auch im deutschsprachigen Kontext zum Beispiel eine ganz lange Bewegung von Gruppen, die die Abschaffung von Psychiatrien, ja, die Antipsychiatriebewegung ist ja auch Teil einer der abolitionistischen Strömung. Und die haben auch in Europa eine ganz lange Geschichte. Das heißt, eigentlich lässt sich Abolitionismus gar nicht nur auf die USA reduzieren. Und es ist immer wichtig, auch im jeweiligen Kontext zu gucken, was ist eigentlich die abolitionistische Geschichte des jeweiligen Kontexts. Das heißt, ich versage das, weil ich ein bisschen aufräumen will mit diesem Missverständnis, dass Abolitionismus ein US-Phänomen sei.
Als die Gretchenfrage des Abolitionismus wird ja die Frage nach den Alternativen zu den aktuellen Institutionen verhandelt. Und über diese Frage werden wir später reden im zweiten Teil des Gesprächs. Vanessa Thompson, ich habe Sie ja gebeten, einen Song mitzubringen, der für Sie als Mitdenkerin des Abolitionismus sehr wichtig ist. Sie haben sich für den Song Police State der US-amerikanischen Band Dead Press entschieden. Wieso genau dieser Song?
Ach, ich glaube, weil der so ganz gut irgendwie nochmal die Funktion und Rolle der Polizei thematisiert und dass einfach historisch wie gegenwärtig die Polizei für ganz viele Menschen nicht Sicherheit und Schutz bedeutet und dass wir uns vor dem Hintergrund des anwachsenden Neofaschismus, dass wir da natürlich einfach ein weiteres Anwachsen der Repression sehen, und zwar auch nach innen. Und zwar auch als ein stärkeres Anwachsen und eine stärkere Konfrontation, polizeiliche Bearbeitung immer größerer werdender Teile der Bevölkerung. Und da finde ich, ist Police State als Begriff, aber auch als Lied nochmal sehr gut, weil das so ganz gut klar macht, mit was für einer Institution wir es hier eigentlich zu tun haben und welche Rolle sie in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung spielt.
Vielen Dank. Dann hören wir hier Dead Press mit Police State.
Throw a Molotov cocktail at the precinct. You know how we think. Organize the hood under I Ching banners. Red, black, and green instead of gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And I'm hitting cameras in the street like watching society. With no respect for the people's right to privacy. I take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live. Able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs and filling up the prison. Dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy. A way of life based off the common needs. And all my comrades is ready, we just spreading the seed. The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough, so the rent always be late. Can you relate?
No more bondage, no more political monsters, no more secret space launches. Government departments started it in the projects, material objects, thousands up in the closets. Could have been invested in the future for my comrades. Battle contacts, primitive weapons out in combat. Many never come back, pretty niggas be running with gas. Rather get shot in they back than fire back. We tired of that, corporations hiring blacks. Denying the facts, exploiting us all over the map. That's why I write the shit I write in my raps. It's documented, I meant it. Every day of the week, I live in it, breathe in it. It's more than just fucking believing it. I'm holding in ones, rolling up my sleeves and shit. It's C-Lo for push-ups now. Many headed for one conclusion. Niggas ain't ready for revolution.
The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? We living in a police state.
Rabe Info Talk.
Polizei, Gefängnis und Grenzen, alles abschaffen, das fordert der Abolitionismus. Diesen Monat erkundet eine Veranstaltungsreihe in der Anstalt in Bern den Abolitionismus. In diesem Rahmen spricht morgen die Sozialwissenschaftlerin Vanessa Thompson in Bern. Sarah Heinzmann hat sich mit Thompson über die Idee des Abolitionismus ausgetauscht. Im ersten Teil haben sie über die historischen Hintergründe des Abolitionismus in den USA und in Europa gesprochen. Und im zweiten Teil dieses Rabe Info Talks geht es nun um Alternative zu den klassischen staatlichen Institutionen wie Gefängnis, Psychiatrie und Polizei.
Im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir uns über die historischen Hintergründe des Abolitionismus unterhalten und wie das eben auch in einem europäischen Kontext entstanden und entwickelt wurde. Im zweiten Teil unseres Gesprächs reden wir jetzt über die Alternativen zu den staatlichen Gewaltinstitutionen. Und das ist ja immer die große Frage, wenn man über Abolitionismus spricht, dann ist ja die große Frage immer, ja, was will man denn sonst, wenn nicht die Polizei oder die Gefängnisse oder die Grenzregime, so wie sie sind? Jetzt zuerst einmal eine Frage, die ein bisschen das Ganze aus einer Vogelperspektive anschaut. Was glauben Sie als Sozialwissenschaftlerin, ist es die Aufgabe des Abolitionismus, hier direkt auch einen Werkzeugkasten an Alternativen auszuarbeiten oder reicht die reine Kritik vorweg?
Ja, ich glaube, das hat jetzt viel mit dem Verhältnis zwischen Theorie und Praxis zu tun. Ich glaube, es jetzt aus einer rein theoretischen Perspektive reicht erstmal die reine Kritik, ja. Abolitionismus ist nach Ruth Wilson Gilmore eigentlich eine Gesellschaftstheorie der Praxis. Das heißt, sie bezieht sich auch, also sie versucht nicht nur, bei Abolitionismus geht es eben nicht nur um Abschaffung oder in dem Sinne eben auch die radikale Entschleierung der Rollen und Funktionen dieser Institution oder auch der Gewaltformation, der Analyse und Kritik der Gewaltformation dieses Gesellschaftssystems, sondern es geht eben auch um die Veränderung dessen. Und das heißt natürlich zum einen, sich historisch, aber auch gegenwärtig anzuschauen, was gibt es denn für Alternativen? Und es heißt aber auch, praktische Beispiele ernst zu nehmen, auch theoretisch ernst zu nehmen, in denen solche Alternativen erprobt werden.
Sie meinen, dass wenn man über Alternativen redet zu diesen Institutionen, dann muss man erstmals verstehen, was für eine Funktion diese Institutionen heutzutage in der Gesellschaft überhaupt erfüllen, um sich danach Gedanken machen zu können um Alternativen zu diesen Institutionen. Stellen wir uns doch die Frage mal sehr konkret am Beispiel der Polizei. Für die meisten Menschen oder für sehr viele Menschen stellt die Polizei so etwas wie Sicherheit dar, und eine Abschaffung der Polizei, das klingt dann zuerst mal nach sehr viel Unsicherheit. Sie widersprechen dieser Denkweise, dass Polizei an sich mit Sicherheit gleichgestellt werden kann. Was genau ist denn Ihrer Meinung nach die Funktion der Polizei in unserer Gesellschaft?
Also Alex Vitale, ein Soziologe aus den USA, auch ein abolitionistischer Soziologe, sagt, die Polizei sind in erster Linie Gewaltarbeitende. Ne? Also sie setzen, und da geht es mir jetzt nicht um individuelle Beleidigungen von Polizistinnen oder so, sondern es geht mir um eine Institutionenkritik. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Sie setzen das staatliche Gewaltmonopol durch. Und in einer Gesellschaft, in diese Rechtsform natürlich ganz stark an der kapitalistischen Eigentumsordnung orientiert sind, glaube ich, ist es gar nicht so fern, dass wir es hier auch mit einer strukturellen Form von Gewalt zu tun haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Racial Profiling zum Beispiel, ja. Was ist eigentlich die Funktion dieser Praxis Racial Profiling und inwiefern werden immer wieder Grenzziehungen in der Bevölkerung reproduziert durch dieses Racial Profiling? Alleine durch die Kontrolle. An sich ist schon die alltägliche Kontrolle ist schon etwas, was Menschen voneinander spaltet und was denjenigen, die kontrolliert werden, eine Gewaltform antut. Was anderes ist die Kriminalisierung von Wohnungslosigkeit. Ja, wohnungslose Menschen erleben in den seltensten Fällen die Polizei als Freund und Helfer, sondern sie erleben sie als eine Entität, die von ihnen fordert, wegzugehen, sich woanders was zu suchen, sie eigentlich schikaniert. Also das heißt, wir sehen, wenn wir die Perspektive wechseln mit Bezug auf die Polizei, was sie eigentlich für, wenn wir wollen, marginalisierte Bevölkerungsgruppen, kriminalisierte Bevölkerungsgruppen, verarmte Bevölkerungsgruppen bedeutet, dann sehen wir, dass es eigentlich gar keine sicherheitsbringende Institution ist.
Sie meinten davor, dass es dem Abolitionismus eben auch darum geht, praktische Alternativen, die es schon gibt, ernst zu nehmen und nicht ganz so sehr in utopische Glaubenssätze oder in die Konstruktion einer Utopie, die eben noch nicht da ist, die Energie zu verlieren. Wenn wir jetzt eben über diese Sicherheit reden und dieses Bedürfnis nach Sicherheit, was gibt es denn für ganz konkrete, schon existierende soziale Institutionen, die tatsächlich schon praktiziert werden, die Menschen eben ihrer Meinung nach tatsächliche Sicherheit vermitteln?
Auf dieser zwischenmenschlichen Ebene ist natürlich das Problem, was macht man, wenn es zu einer Gewalteskalation kommt? Ja, dann ist die Frage, aha, wo kann ich mich denn hinwenden statt an die Polizei? Das ist eine ganz konkrete Frage, wo viele Communities, gerade Communities, die von die vielleicht von Illegalisierung betroffen sind, schon ganz viel erprobt haben. Ja, dass man sagt, okay, wir brauchen zum Beispiel sowas wie Kriseninterventionsteams. Oder wenn wir es für einen Fall zu tun haben mit häuslicher Gewalt, mit sexualisierter Gewalt, ja, dann gibt es schon ganz lange aus den feministischen Bewegungen, aus den selbstorganisierten geflüchteten Bewegungen, die eben nicht die Polizei rufen können, weil sie auch einer strukturellen Gewalt ausgesetzt sind, gibt es diese Praktiken zu sagen, okay, Ne, es braucht sowas wie Community Accountability, heißt es dann, für eine Verantwortungsübernahme. Es braucht aber auch dann oft eine direkte Intervention. Also das heißt, es braucht praktisch eine Mobilisierung von kollektiver Verantwortungsübernahme in den jeweiligen Gemeinschaften. Mit Gemeinschaften meine ich jetzt nicht einfach nur schwarze Communities oder migrantische Communities. Das kann auch eine spezifische Nachbarschaft sein. Und das zeigt sich immer wieder, weil Polizei hat auch die Funktion, dass wir uns von der kollektiven Verantwortung eigentlich entlasten lassen.
Der Abolitionismus, wie wir gerade schon angesprochen haben, der hat in den letzten Jahren viel Aufwind und Aufmerksamkeit gewonnen. Viele von den Gewaltformen, die der Abolitionismus eigentlich bekämpfen will, die sind in den letzten Jahren nicht weniger geworden, sondern unter dem zunehmenden Rechtsautoritarismus und Neofaschismus, wie Sie das benannt haben, haben sich eher noch zugespitzt. Wie genau kann jetzt der Abolitionismus zum aktuellen historischen Zeitpunkt auch eine alternative Denkweise geben, wenn es darum geht, wie man über Rechtsautoritarismus denkt?
Ja, danke. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar, weil ich glaube, zum einen ist wichtig zu sagen, dadurch, dass der Abolitionismus nicht nur praktisch die Arbeit im konventionellen Sinn in den Blick nimmt, sondern auch die Ausgestoßenen, die Überausgebeuteten, die nicht mehr Brauchbaren. Wegen diesem Fokus, glaube ich, ist der Abolitionismus ganz wichtig auch für eine antifaschistische Theorie und Bewegung, weil der Abolitionismus schon ganz lange zeigt, dass diese Gruppen, diese sogenannten randständigen Gruppen mit gewisser Gewalt eingehegt werden sollen und begegnet werden sollen, die jetzt sich immer mehr ausbreitet unter faschistischer Formierung. Das heißt im Rückkehrschluss, dass wir Faschismus nicht einfach nur verstehen können als was, was von rechts außen sich ausbreitet, das auch staatlich organisiert ist. Wir bewegen uns gerade nicht auf so einen Bruch, ja, mit der gesellschaftlichen Ordnung hin und dieser Bruch ist dann faschistisch, sondern wir haben es mit einer brüchigen Kontinuität zu tun. Wir können uns nicht nur auf rechte Bewegungen und neonazistische Netzwerke konzentrieren, sondern wir müssen die Rolle des Staates und seiner Produktion von präfaschistischer Gewalt, ob das an den Grenzen ist, ob das in Form der Polizei ist, etc., schon viel früher als eine Form des Faschismus mitdenken.
Vanessa Thompson haben wir gehört. Sie ist Assistenzprofessorin für Black Studies an der Queen's University in Kanada. 2022 hat sie zusammen mit dem Philosophen Daniel Loic einen Sammelband zu diesem Thema Abolitionismus herausgegeben. Thompson spricht morgen Abend im Rahmen des Abolish Politmonats in Bern um 20 Uhr in der Anstatt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 22. Mai. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Und zur heutigen Sendung beigetragen hat Sarah Heinzmann. Und die nächste Infosendung morgen hier um die gleiche Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.